Wenn Sie, Herr Geha, Schuberts Winterreise singen oder Die schöne Müllerin, dann singen Sie ja oft in ganz großen Sälen, die Sie füllen. Ich habe sogar einmal erlebt in der Münchner Staatsoper, die war voll bis zum letzten Stehplatz. Noch vor einiger Zeit hat man gesagt, das deutsche Kunstlied liegt im Sterben und jetzt das. Sind Sie auch erstaunt über den Erfolg?
Ja, aber ich glaube, dieser Erfolg hat sich mit diesen beiden Aufführungen vielleicht auch ein bisschen relativiert, denn ich weiß nicht, wie Fischer-Dieskau diese großen Säle bedient hat. Und das hat er ja. Der hat auch Liederabende in der Berliner Philharmonie gesungen.
Aber und, gab es doch noch dieses feste Fundament des Bürgertums.
Ja, das schon. Was allerdings auch eine Chimäre meiner Ansicht nach ein bisschen ist, das war so eine kurze Zeit, das Bürgertum des Deutschen Kaiserreichs, das sich mit der Judenassimilation zu so einer großen Blüte hochstemmen durfte als Bildungsort und als euphorischer Platz, die Bildung auch zu feiern. Aber danach war es ja vorbei und davor war es auch nicht. Also ich glaube, das wird so im Nachhinein immer so ein bisschen nostalgisch verklärt als sowas ganz Besonderes. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Fischer-Dieskau konnte diese großen Säle bedienen. Und ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so ganz dazu imstande. Ich kann mich erinnern an diese Liederabende in der Bayerischen Staatsoper im Nationaltheater und für einen Gesangsabend mit so zerbrechlichen und leisen Liedern wie vor allem in der schönen Müllerin, fand ich schon problematisch und ich glaube auch einige vom Publikum, weil man einfach sehr leise singen muss, meiner Ansicht nach. Also ich muss so leise singen, um diese doch sehr zerbrechlichen und subtilen Kleinigkeiten in diesen Liedern nicht zu gefährden. Und was vor allem in so langen Sälen immer gefährdet ist, ist die Verständlichkeit der Sprache, der gesungenen Sprache. Und die Verständlichkeit der Sprache hängt aber auch nicht nur von Konsonanten ab. Ich versuche immer, die Konsonanten relativ klein zu halten, um die Macht des ganz individuellen Vokals und auch seiner Entwicklung innerhalb einer Silbe beispielsweise möglichst sich darstellen zu lassen. Und wenn man dann versucht, bei so langen Sälen durch mehr Konsonanten die Verständlichkeit eben weit zu tragen, dann ist dieses Gefüge eben leicht gestört.
Ja, jetzt sind das schon wieder typische Gerhard-Antworten. Sie gelten ja als Zweifler, als einer, der sich eher über seine Defizite definiert, ja, als über das, was er kann. Also Sie werden seit vielen Jahren gefeiert. Ich habe so viele hymnische Kritiken gelesen über Sie wie über kaum einen anderen Künstler. Warum stellen Sie immer alles gleich so in Frage?
Also ich versuche mich ja nicht zu definieren. Wenn, dann definiere ich mich als Familienvater oder Ehemann im privaten Leben oder versuch's. Aber es ist schon schwierig, wenn man, sagen wir, in einer gewissen Periode des Lebens angekommen ist, wo man eigentlich nicht viel Neues mehr erreichen muss und was ja auch nicht schlecht ist, wo aber einem nach und nach Gewohntes abhanden kommt oder abhanden zu kommen droht. Zum Beispiel fängt bei mir zurzeit jeden zweiten Monat irgendein Gelenk an, mir Beschwerden zu bereiten oder ein neues. Und so warte ich auch darauf, dass die stimmlichen Fähigkeiten irgendwann sich auch so nach und nach verabschieden. Und ich merke auch, dass die Höhe beispielsweise nicht mehr so einfach ist wie ganz am Anfang, obwohl da vielleicht die Höhe ein bisschen übertrieben einfach war. Und dafür ist die Tiefe ein bisschen besser geworden. Es gibt noch so ein gewisses Equilibrium, aber irgendwann, das weiß man ja, wird es einfach schwieriger für Sänger.
Sie sind 1969 geboren, also wären in diesem Jahr 48 Jahre alt. Und Sie haben mal geschrieben, dass Sie meinen, so mit 40, Mitte 40 hätte ein Sänger seinen Zenit erreicht.
Sagt man so, ja. Zurzeit geht's gut und ich bin glücklich, aber was sich weiterentwickelt, ist die Vorstellung. Und wenn man ein Stück wie die Winterreise oder andere Repertoirestücke, wir machen sehr viel gleiches Repertoire immer wieder, Herr Huber und ich.
Also und Gerold Huber, Ihr Gerold Klavierpartner.
Huber, mein Pianist und ich, wir machen sehr viel Repertoire immer wieder über die Jahre und versuchen eigentlich, das immer weiter zu entwickeln und neu wieder zu entdecken und zu sehen. Und dann ist man mit so einem gewissen Perfektionsgrad als Vision konfrontiert, wenn man wieder anfängt, dieses Stück zu arbeiten, es auf die Bühne zu bringen. Und dann hat man vielleicht irgendwie so eine Aufführungsserie von 5 Abenden mit dem gleichen Programm. Und dann vergleicht man das untereinander. Und dann denkt man sich, ach, es wird ja einfach nicht besser. Und diese Dinge, was ich jetzt da so beschreibe, die können einen natürlich ganz realistisch dazu bringen, zu zweifeln. ob man den Beruf noch auszuführen fähig ist, den man eigentlich auch gerne hat irgendwo.
Es ist ja wichtig, mit der Stimme sorgsam umzugehen. Davon hängt es ja wohl auch ab, wie lang ein Sänger singen kann. Jetzt höre ich von allen Sängern immer, ja, wir überfordern uns nicht, wir passen auf, wir wollen unsere Stimme nicht kaputt singen. Viele chatten dann doch wie wild von A nach B und bekommen dann die Quittung. Wie gehen Sie mit Ihrer Stimme um?
Naja, wenn man Sänger unterrichtet oder sich auch an die eigene Zeit des Lernens erinnert, dann ist mir eigentlich doch relativ klar, dass eine Technik, die ubiquitär anwendbar wäre oder die als Grundfundament auch nur vermittelbar wäre, dass die vor allem eine Idee ist und ein Wunsch und im Grunde eigentlich nur ein Idealbild ist, an das man sich annähert, irgendwo. Aber im Grunde ist es tatsächlich meiner Ansicht nach so, dass jeder ganz anders ist, dass jeder ganz anders mit seinen physiologischen und anatomischen Grundlagen umgehen lernen muss und dass auch jeder ganz anders mit seinen Klangvisionen, die er ja vorab vor einem Auftritt entwickelt, umgehen muss und die zu verwirklichen versucht. Und ich glaube, das Allerunsinnigste ist, dass man sagt, ich werbe eine Technik und die stülpe ich dann über was anderes drüber. Über jedes Stück in der gleichen Weise, so dass es mir nicht schadet. Woher soll man denn wissen, was einem wirklich schadet? Da kann natürlich jeder sagen, mir hat damals dieses Stück nicht so gut getan.
Hat Ihnen mal was geschadet?
Ja, mir hat schon ein bisschen was geschadet. Aber man kann sich mit Bach schaden, man kann sich mit Mozart schaden, man kann sich mit allem schaden, auch mit Schubert. Wenn man es einfach falsch macht oder wenn man sich zu etwas zwingt, was man vielleicht im Moment nicht oder überhaupt nicht zu leisten fähig ist. Aber woher weiß man das, wenn man es nicht ausprobiert? Also man muss Risiken eingehen, das wollte ich sagen. Und das tut jeder. Und ich weiß gar nicht, ob das Herumchatten, was Sie gerade erwähnt haben, ob das das Entscheidende ist. Ich fliege auch viel und mache viele Konzerte. Jetzt hatten wir gerade eine große Tournee und im Dezember auch und so weiter. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das meiner Stimme schadet. Eher bin ich halt dann wahnsinnig erschöpft und müde und erholungsbedürftig.
Wie sieht denn bei Ihnen ein Tag aus, wenn Sie abends auftreten?
Furchtbar uninteressant. Ich muss halt meine geistigen und körperlichen Kräfte minimal verausgaben am Tag und alles konzentrieren. Und mein Onkel sagt immer, ich muss mein Hirn zusammenlaufen lassen und hänge den Kopf schief. Ja, einfach gar nichts.
Und Sie haben Lampenfieber, ne?
Ja, klar. Je mehr man ein Stück kennt und je mehr man Vorstellung hat von dem, was man vermitteln möchte oder was man dem Stück nicht antun möchte, desto mehr Grund zur Nervosität hat man.
Das heißt, Sie werden eigentlich immer nervöser?
Eigentlich ja. Naja, es bleibt immer gleich blöd.
Herr Gerhard, ein Grund, warum die Säle voll sind, wenn Sie singen, das ist natürlich dieses wunderbare Timbre Ihrer Baritonstimme. Viele sagen, das macht süchtig, zum Beispiel auch der Dirigent Daniel Harding, mit dem Sie ja oft auftreten. Was Sie auszeichnet, ist, dass Sie die Lieder ohne Pathos singen, ohne Seufzer. Und offenbar treffen Sie damit genau den Nerv der Zeit.
Offenbar. Ich weiß es nicht. Ich gehe auf die Bühne mit dem Anspruch, selbst nicht involviert zu sein. Meine Persönlichkeit, meine Historie, auch meine Einstellung zu einem gewissen Stück, außer der Tatsache, dass ich es ausgewählt habe, um es zu singen, nicht versuche zu vermitteln. Was ich aber gerne und sehr häufig, und das ist natürlich ein Großteil des Genusses an diesem Beruf, mache, ist, dass ich versuche, die Stücke auch auf der Bühne, ich singe auch nicht die ganze Zeit, oder auch wenn ich singe sogar, neu zu verstehen und Neues zu gewinnen. Und gehen dann im Grunde mit einer ähnlichen Haltung aus dem Konzert, wenn es gelungen ist und nicht zu belastend war, weil man einfach nicht gut genug war, aus dem Raum wieder Zuhörer.
Aber das Interessante dabei ist doch, dass Sie sagen, Sie gehen ohne Emotionen auf die Bühne und trotzdem lösen Sie durch Ihren Gesang bei den Zuhörerinnen und Zuhörern Emotionen aus. Also ich will da nur mal ein kurzes Zitat einflechten, weil ich das so einprägsam sage. Das war sogar ein Musikkritiker, der das geschrieben hat von der Süddeutschen Zeitung. Er hat geschrieben über ein Liederabend von Ihnen in Salzburg. Es war ein Moment, wo man nach Verklingen des letzten Tons wortlos aus dem Saal gehen möchte, weil das gerade Erlebte die Seele berührt hat. Da haben Sie über allen Gipfeln ist Ruhe, Schuberts Vertonung von Goethes Gedicht gesungen.
Ja, aber ich würde sagen, das liegt nicht an mir, das liegt an dem Stück. Und vielleicht ist zumindest Herrn Hubers und meine Aufgabe, und ich wollte das auch sagen, auch Herrn Hardings Aufgabe, dass man die Stücke, die nun wirklich so großartig sind, die eine derartige Tiefe haben und eine derartige Vielfalt in der Ergründbarkeit, dass man diese Stücke nicht, ich möchte jetzt niemanden anklagen, ich sage es nur für mich persönlich, weil ich die Versuchung natürlich auch kenne, als junger Sänger kann ich mich gut erinnern, nicht diese Stücke zu vergewaltigen, in nichts Einschränkendes anzutun, dadurch, dass man mit seiner eigenen Plattheit eine Art der Interpretation versucht, die keine ist, sondern die eigentlich nur eine Verunstaltung und eine Verkleinerung des dargebotenen Werkes darstellt, in allermeisten Fällen, wenn ich das so sagen darf. Ich finde, es ist für einen selbst nicht gut, wenn man zu sehr auf seine eigene Geschichte, auf sein eigenes Erlebthaben und in diesem Stück Wiederfinden auf der Bühne rekurriert. Erstens kann man es nicht kontrollieren. Zweitens ist es nicht gut wiederholbar. Und wenn man ein Programm in einer Reihe immer wieder aufführen muss und immer abhängig ist in seiner Wirkung und angeblichen Glaubhaftigkeit, dass man dieses persönliche Erleben reproduziert, um es ausleben zu können, dann ist es ein sehr schwieriges Unterfangen. Denn wenn man dieses doch große Gebiet des Weltschmerzes, was ja ein blöder Begriff ist, aber worunter vieles subsumiert werden kann, was in eben dem Bereich des Kunstliedes sich entwickelt hat und geschaffen wurde, wenn man diesen Weltschmerz immer vorher durchleben muss, dann ist das ja furchtbar. Und wenn man es nicht mehr tut, das geht ja gar nicht, weil dann passiert etwas, nämlich, dass man ein Werk einmal erarbeitet für eine Serie und dann lässt man es einfach so ab. Und dann entsteht eine ganz große Gefahr, nämlich, dass das noch nicht schlecht sein muss am zweiten Abend. Da sind ja dann 5% weniger und am dritten Abend sind es 10% weniger und am vierten sind dann noch 70% übrig. Das ist immer noch etwas, aber die Gefahr der Pauschalisierung ist entsetzlich groß. Also das ist auch keine Möglichkeit, sich darauf zu verlassen, dass die eigene Träne oder Sie haben vorher Schluchzer gesagt, dass der eine Wirkung tut, das hält man nicht lange durch. Und vor allem ist es doch eine ziemliche Belästigung fürs Publikum. Die möchten ja auch nicht die Historie eines Sängers da irgendwie ergründen, das ist doch total öde und langweilig, sondern sie möchten ein Stück kennenlernen. Und sie möchten auch nicht die Historie, meiner Ansicht nach, eines Komponisten oder eines Textdichters kennenlernen, sondern sie wollen das Stück kennenlernen. Das Stück ist etwas, was eben so fantastisch ist.
SWR 2 Zeitgenossen heute zu Gast der Bariton Christian Geha. Herr Geha, Sie sind 1969 in Straubing geboren, das ist in Niederbayern. Und Sie haben dann nach dem Abitur zunächst mal Philosophie studiert, haben damit begonnen, haben dann ein Medizinstudium sogar abgeschlossen und sind aber dann doch parallel dazu dem Gesang verfallen, sage ich mal. Sie haben im Chor gesungen schon als Jugendlicher. Warum haben Sie eigentlich Medizin studiert? Haben Sie so gute Noten gehabt?
Ich war kein schlechter Schüler, aber ich habe gar nicht am Anfang gedacht, dass ich Musiker werden könnte, was ich natürlich immer am liebsten geworden wäre. Also so richtig Bratsche oder Geige. Aber da war ich so unbegabt, bin motorisch so schwerfällig und das ging leider gar nicht. Und dann habe ich eben das mit dem Chor noch als Schüler entdeckt und es war schon eine tolle Zeit damals. Niederbayern kennt kein Mensch. Naja, mir hat es gefallen. Es war die Zeit, wo ja noch der eiserne Vorhang war mit dem Warschauer Pakt und wir waren eigentlich Luftlinie, so ganz nah an Tschechien, an Böhmen. Also 50 Kilometer Luftlinie war schon die Hemisphäre Russlands. Und das hat sich in diesem Ort auch gezeigt. Es ist ein schöner Ort, Straubing. Eine ganz besonders schöne alte Stadt. Eines der drei Herzogtümer im mittelalterlichen Bayern. Die Architektur ist wunderbar. Dann liegt es an der Donau, fantastisch gelegen. Auf einem Hügel, der vielleicht überhaupt der Donauebene noch mal so 30 Meter ist und mit einer wunderbaren Silhouette, die wie erfunden ist. Und wir hatten dort eben ein sehr gut funktionierendes, etabliertes, kleines Musikleben. Und der Vater eben meines Pianisten Gerold Huber, der hatte diesen Chor. Und dann hat sich das mit dem Singen so entwickelt. Dann habe ich am Anfang während des Philosophiestudiums, da war ich ehrlich gesagt nicht schlau genug. Das hätte ich nicht machen können, da war ich zu doof. Aber dann habe ich da schon angefangen mit Gesangsunterricht und dann bin ich zur Medizin gewechselt. Das ging dann gut und hat mir auch Spaß gemacht und habe weiter gesungen. Und dann erst hat sich die Alternative so ein bisschen gezeigt. Vielleicht könnte ich doch Gesang studieren, durfte kein Doppelstudium machen in München. Habe dann ein Jahr Pause gemacht nach dem Physikum. Und dann war der Entschluss eigentlich schon ein bisschen gereift, dass ich Sänger werden möchte. Aber ich wollte ein Studium fertig machen. Und weil ich mit der Medizin ja doch schon fast das erste Staatsexamen hatte, dachte ich mir, ach, dann mache ich die Medizin fertig.
Aber Sie haben sich dann Ihre Sängerkarriere ziemlich hart erarbeiten müssen. Also Sie haben an der Musikhochschule in München eigentlich nur als Gaststudent studiert und Ihrer Konzertagentur in München, bei der Sie heute noch sind, der mussten Sie sich geradezu aufdrängen.
Ja, aber das ist ja eigentlich normal, oder?
Ach, oft hat man ja dann Beziehungen oder man kennt einen Sänger, der einen empfiehlt.
Ja, oder Wettbewerbe und so. Ja. Ja, das sind Beziehungen, aber Beziehungen sind auch nur Beziehungen. Das ist nicht so toll, finde ich, sowas. Es ist der Weg, dass man sich alles selbst erarbeiten muss. Natürlich gibt es dann so kleine Zufälle, die einem dann, sich dann mal auftun. Es war zum Beispiel bei mir mit dem Bayerischen Rundfunk, dass wir ganz früh etwas aufnehmen durften. Und mit diesen Aufnahmen haben wir dann auch irgendwo ein paar Engagements bekommen. Natürlich kriegt es irgendwann jeder so eine gewisse Chance. Das haben wir auch bekommen und haben es auch nützen können. Aber ich bin eigentlich glücklich darüber, dass auch wenn der Weg eine gewisse Zeit lang sehr wenig Aussicht versprach, dass Gerold Huber und ich doch alles uns selbst erarbeiten durften und konnten.
Ihr großes Idol ist Dietrich Fischer-Dieskau. Der hat Ihnen zum Beispiel die Sängerkarriere gar nicht zugetraut. Das muss einen doch auch entmutigen, oder?
Ja, das hätte so sein können. Also es war so, ich war bei ihm so zweiwöchiger Kurs mit Abschlusskonzert und wir haben es, glaube ich, sehr gut gemacht, zwei Schubert-Lieder. Es waren diese zwei Orestlieder. Schon steinig. Aber wir haben es gut und enthusiastisch gemacht. Das hat er auch so gemerkt. Und dann hat er gesagt, ja, bitte rufen Sie sich wieder an. Dann haben wir gesagt, natürlich. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie dann. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich leider nicht, da habe ich eine Prüfung. Und dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie halt da. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich leider auch Prüfung. Und dann war er irgendwie erzürnt, dass ich da nicht konnte. Oder es hat ihn genervt und dann hat er gesagt, ach, dann lassen Sie es. Und dann hat er mir irgendwie auch gesagt, ja, komm, machen Sie doch die Medizin als Beruf und das Singen ist ein schönes Hobby. Für mich kam das aber nicht in Frage. Ich habe gesagt, naja, natürlich bitter, wenn der das sagt, aber ich will es trotzdem. Und später hat er aber dann auch mir sehr, sehr liebenswürdig, er war immer liebenswürdig zu uns. Aber da hat er auch wirklich sehr nett geschrieben und gesagt, also er hat da wirklich einfach uns falsch eingeschätzt und er bittet mich, das ihm nachzusehen. Man muss durch solche Dinge durch. Ich hatte auch mal ganz früh noch vor Dieskau so einen ganz frühen Kurs gemacht bei einem damals sehr bekannten Pädagogen und dann hat er gesagt, ach wissen Sie, an so einem verbrannten Kuchen wie Ihnen schneide ich gar nicht rum. Durch solche Dinge muss man durch. Ich glaube, das macht jeder mit.
Ja, da steht aber dann schon ein unbedingter Wille dahinter. Ihre Liedkarriere, Ihre Karriere als Liedsänger hat dann Fahrt aufgenommen, wo es dann nochmal problematisch wurde. War der Zeitpunkt, wo Sie dann auch wieder an die Oper wollten. Sie hatten ja ein frühes Engagement in Würzburg gehabt, haben das dann nach einem Jahr abgebrochen. Aber irgendwann war dann doch der Wunsch auch, Opernrollen zu singen. Hätte es aber eigentlich gar nicht gebraucht, ne?
Doch, schon. Ja. Ich finde, das ist schon wichtig. Es ist unbedingt notwendig, dass die Stimme sich physiologisch entwickeln kann. Denn auch im Lied gibt es ja zuhauf Dinge, die wirklich großen Impetus erfordern und starken Zugriff und auch ein volles Nützen einer stimmlichen Möglichkeit. Und die kann sich eigentlich meiner Ansicht nach doch nur wirklich entwickeln, wenn man mal an der Oper auch so einige Sachen gemacht hat. Was ich doch schwierig finde, ist, wenn das Unterrichten von jungen Sängern sich so sehr auf die Oper konzentriert. Das finde ich nicht den richtigen Weg. Ich finde, die Oper sollte ein bisschen später kommen. Das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, und davon sehe ich überall und ich glaube, dafür werde ich auch engagiert, wenn man mit seiner Stimme mehr machen kann, als bloß laut zu singen. Entschuldigung, ich möchte da niemanden blamieren, aber das ist das, was einem immer vor die Augen gehalten wurde. Die Professoren, bei denen ich dann doch auch studiert habe, privat oder als Gast und so, die haben gesagt, ja, schön und recht, aber wir müssen damit einen Saal füllen. Dann sage ich, also Entschuldigung, das interessiert mich doch jetzt im Moment gar nicht. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man ein Werk versteht oder dass man ein Verständnis eines Werks überhaupt erstmal formuliert. Und dann haben sie mir immer gesagt, ja, jetzt komm, jetzt sing ein bisschen mehr Oper, mehr Opernarien auch mal studieren und so. Und das war mir immer ein Graus, habe überhaupt keine Lust gehabt auf Opernarien. Gut, ich habe es dann gemacht. Es war dann auch wieder blöd und dann hat er gesagt, ach, bist doch ein Tenor. Und dann hat er gesagt, ich bin kein Tenor und will es auch nicht sein und so weiter. Diese Auseinandersetzungen waren schwierig, aber ich habe mich durchgesetzt. Und ich habe auch vor allem das, was damals noch deutsche Schule war, dieses Decken, habe ich einfach nicht mitgemacht, weil ich gesagt habe, ich finde es hässlich, dieses eben nach oben irgendwann die Stimme zu verschließen, um angeblich die Gefahr des zu flachen und dadurch zu anstrengenden Singens zu vermeiden. Ich habe das nicht richtig empfunden, habe meinen eigenen Weg einfach dann gefunden und es war richtig. Aber was ich mir erhalten habe, und deswegen sage ich das jetzt alles, durch das viele frühe Singen von Liedern und natürlich von Kirchenmusik und Oratorien, die timbremäßig nicht so sehr festgelegt ist, ist die Möglichkeit, dass junge Sänger auf diese Weise die Farben seiner Stimme kennenlernt, die möglichen Farben. Und es sind nicht die Vokalfarben, die sind ja meiner Ansicht nach unantastbar, um die Verständlichkeit des gesungenen Wortes nicht zu gefährden. Was aber über diese Vokalfarben hinaus eben ein junger Sänger mit nicht zu intensivem Opernstudium oder zu exklusivem Opernstudium entdecken kann, das sind die Möglichkeiten, interpretatorisch ein Stück mit Stimmfarben zu begreifen. Also es gibt verschiedene Werkzeuge, die ein Sänger benutzt. Ich würde mit den wichtigeren anfangen, das ist Dynamik, also Lautstärke, Agogik, die rhythmische Klarheit und dann die Aussprache. Dann kommen Dinge, die nicht mehr so leicht zu durchschauen sind, vor allem die Intonation, die eben mit der Vokalfarbe auch noch eine Beziehung hat und auch eine Mésalliance eingehen kann, dass man also heller singt und höher wirkt, was man gar nicht möchte, oder dunkler oder weniger hell singt oder gedämpfter singt, nur als kleine Beispiele. Da wird es dann schon schwieriger und das Schwierigste und vielleicht aber auch insofern unerlässliche und ganz besonders wichtige Werkzeug, das Vibrato. Und diese Dinge kann man eben besonders gut kennenlernen, weil man sie kennenlernen muss, wenn man eben sich mit dem Lied auseinandersetzt.
Ja, Sie waren schon Ende 30, als Ihr Durchbruch kam als Opernsänger. Das war der Wolfram in einem Tannhäuser in Frankfurt. Mhm. Sie proben im Moment auch in München wieder Tannhäuser, die Rolle des Wolfram. Ja, das singen Sie ja quasi den Hit des Abends, ne? Das Lied an den Abendstern. Das steht immer ein bisschen unter Kitschverdacht, ne?
Ja, finde ich auch. Also das Rezitativ weniger, wie Todesahnung weniger, aber das Lied selbst, ich empfinde es auch gar nicht so sehr als Lied, sondern eigentlich als Arie, als echte Arie, weil es eigentlich sehr undifferenziert ist. Es passiert hier nichts, es ist kein Entwicklungsfortgang, kein Gedankenfortgang, was ja eigentlich im deutschen Kunstlied, das ja vor allem sich auf die Frühromantik konzentriert oder dort seine Gestalt erfahren hat, eigentlich nicht so ganz entspricht. Das deutsche Kunstlied entscheidet sich meiner Ansicht nach immer dadurch, dass es von der Möglichkeit des Durchkomponierens und der Texttreue in der Abbildung geprägt ist und insofern von einer Inhomogenität eigentlich geprägt ist. Aber die Arie und vor allem diese ist eigentlich relativ homogen.
Ja, wie schaffen Sie es denn kitschfrei?
Das ist eine komplexe Frage, denn was ist schon Kitsch? Das ist so schwer zu definieren. Und dann, wie produziert man Kitsch? Oder produziert man Kitsch bewusst? Oder produziert man Kitsch durch einfach einer Tradition folgen? Also es ist alles sehr, sehr schwierig. Wir hatten einmal eine ganz gute Kunstlehrerin, die uns gesagt hat, Kitsch beginnt dann, hat natürlich was Beispielhaftes, beginnt dann, wenn Kunst industrialisiert und reproduzierbar hergestellt wird. Da ist sehr viel dran und ich glaube, das Gegenteil von Industrialisierung oder Automatismus wäre eben, sich jedes Mal neu den Grenzen dieses Stücks und den Möglichkeiten dieses Stücks vorab zu stellen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auch, doch diese ganz schön schwierige Aufgabe einfach bloß zu meistern. Denn der zweite Akt mit dem Sängerkrieg, das ist schon ziemlich anstrengend. Vor allem die Ensembles, die ja nicht aufhören wollen. Das ist ja eines der längsten Finales, das man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist alles sehr hoch und anstrengend. Und dann den Abendstern überhaupt zu singen, ist schwer genug.
So eine Opernproduktion ist ja was komplett anderes als der Liedgesang. Da sind Sie plötzlich mit Dirigenten konfrontiert, mit Sängerkollegen, mit einem Orchester. Gefällt Ihnen das eigentlich? Brauchen Sie das zur Abwechslung?
Gefällt mir schon, ja. Vor allem, es ist faszinierend, wie sowas wahnsinnig Kompliziertes und Schwieriges funktionieren kann. Also so eine Strauss-Oper, ich weiß nicht, ob ich mir das persönlich überhaupt zutrauen würde, aber das ist sowas Komplexes und Schwieriges. Und wenn ich mal so eine Zerbinetta am Fernsehen sehe, habe ich neulich getan aus Baden-Baden, das war einfach unfassbar, wie eine Arie so funktionieren kann, wie Menschen sowas schaffen können. Das hat mehr als Kunstfertigkeit. Da ist die Kunstfertigkeit so groß, dass sie Kunstcharakter nach sich zieht. Abgesehen davon, dass ich persönlich Ariadne nicht mag, weil mir zu viel Geplapper ist, war ich doch einfach zutiefst beeindruckt und nicht nur zirkushaft berauscht, sondern auch künstlerisch einfach ganz stark beeindruckt durch sowas. Und insofern möchte ich auch gerne immer wieder da teilhaben. Vor allem, es ist nochmal was anderes, was dazukommt, was schön ist. Es ist Begreifen einer Rolle. Denn Liedgesang stellt keine Rolle in den Mittelpunkt. Es gibt zwar manchmal dramatische und erzählende Aspekte, die Ansätze oder Anklänge daran zulassen, aber eine wirkliche Rolle ist es nicht.
Welche Rollen nehmen Sie denn an? Welche Angebote? Muss da der Dirigent stimmen, der Regisseur stimmen? Sind Sie da sehr wählerisch oder kommt es Ihnen vor allen Dingen ja auf einen Wolfram an, den mal wieder zu singen?
Also das Wichtigste ist natürlich die Rolle an sich. Das ist für mich schon klar. Dann ist wichtig, an welchem Haus das ist, dass es nicht zu weit von meiner Familie weg ist und solche Dinge. Banal. Aber natürlich, mit manchen Dirigenten habe ich keine Lust zu singen. Das sage ich dann auch. Oder auch mit manchen Regisseuren würde ich nicht auftreten. Also ich würde keine Zeit mit manchen Regisseuren verbringen, die eine ganze Opernproduktion darstellen, weil mich das so, was ich von ihnen kenne, so anwidert. Und da möchte ich nicht Teil davon sein. Aber solche Entscheidungen trifft jeder, glaube ich.
Sie haben sich trotzdem als Verfechter des Regietheaters einmal bezeichnet. Also Sie lehnen das überhaupt nicht ab, dass man neue Ideen in eine Opernregie implantiert.
Nein, das lehne ich auf keinen Fall ab, denn sonst müsste ich ja eigentlich so eine Theorie folgen, wie Wagner sie mit dem Parsifal verbunden hat, dass er sagte, nur noch hier an diesem Haus, nur noch in diesem Bühnenbild und nur noch in dieser Regie und eigentlich nur noch unter meinem Dirigat. Also der letzte Punkt war natürlich erfunden und zeigt aber, wie absurd das Ganze ist. Ich finde, Regie, Konzepte und Produktionen eines bestimmten Stückes sind immer nur Passagier, sind Beiträge zum Ideenkomplex, die ein Stück betreffen und sind irgendwann auch, so gut sie auch waren, auch wieder passé. Ich finde, sie müssen auch nicht wiederbelebt werden. Ich finde auch, so schön sie waren, müssen sie doch durch Neues irgendwann ersetzt werden. Und man darf aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu viel von einer Neuproduktion erwarten, dass sie das Nonplusultra im Begreifen eines Stückes darstellen könnte und würde. Insofern finde ich, das ist fast das Wichtigste, was man dem Regietheater Gutes tun kann, also als Begriff und als Möglichkeit, dass man sagt, es gibt unterschiedliche Arten und es muss unterschiedliche Arten ein Stück zu begreifen geben.
Sie selbst setzen sich ja sehr intensiv mit Ihrer Rolle auseinander. Jetzt kommt ein Regisseur mit seinen Vorstellungen. Bringen Sie sich da selber ein? Machen Sie alles, was der Regisseur von Ihnen will?
Ja, natürlich. Ich möchte auch eines vermeiden, so sehr es einem, wenn man ein Stück lange kennt, auch widerspricht. Ich möchte mich offen halten, eine Rolle auch wieder ganz anders zu sehen, was nicht leicht ist, gebe ich schon zu. Aber ja, also richtig Produktionen, wo es mich nur geärgert hat und wo es mich so richtig angewidert hat, was ich machen muss und was ich ertragen muss, hatte ich eigentlich nur eine in meinem Leben. Und sonst kann man eigentlich schon auskommen und damit umgehen, meiner Ansicht nach, mit den meisten.
Und was erwarten Sie von einem Dirigenten?
Ja, da möchte ich vielleicht noch einmal, wenn Sie jetzt tatsächlich so fragen, zurückkommen auf den Daniel Harding. Ich habe einige Dirigenten, die ich ganz besonders verehre und großartig finde, wie den Herbert Blomstedt oder Simon Rattle oder auch Telemann. Ich habe nicht viel unter ihm gesungen, aber was ich gesungen habe, war schon wirklich absolut begeisternd. Aber einer ist mir besonders nahe, das ist Daniel Harding. Das ist so ein bisschen wie mit Gerold Hubert, dass ich so eine engere Freundschaft musikalisch zu ihm habe.
Ein Schüler von Claudio Abbado.
Mhm. Ja, unter dem habe ich leider nie gesungen.
Ja, sehr bedauerlich.
Mhm. Aber was mich so unglaublich beeindruckt und jetzt auch wieder beeindruckt hat auf einer Tournee, die wir mit dem Gustav Mahler Jugendorchester gemacht haben, ist die vollkommen überragende Schnelligkeit seines Geistes. Und ich dachte immer früher, weil er so von einer Sache zur anderen gehupft ist, obwohl ich musikalisch keinen Anlass hatte, das zu denken, dass er vielleicht nicht so ganz ernsthaft ist, aber er ist einfach so wahnsinnig intelligent und schnell. Das wird ihm alles dann zu langweilig. Das braucht immer schnell Neues und er kann auch einfach oft so schnell gehen, wie andere nicht gehen können. Aber trotzdem, er ist einfach einer, und das wollte ich eben sagen, der erstens absolut intellektuelle Führerschaft bei einem Stück übernehmen kann, und das erwarte ich von einem Dirigenten, um die Frage zu beantworten. Und das andere, was ich noch hinzusetzen möchte, ist, er ist einer, der das Stück vollkommen ernst nimmt und der nie irgendein Zauberhokuspokus erfinden würde, bloß um einer Wirkung willen. Und das ist schon etwas, denn es sind viele die, sagen wir, sich in einen Markt hineindrängen, nicht nur bei Dirigenten, überhaupt in diesem Metier, die hier versuchen, auch theoretisch auf Kosten eines Stückes hier etwas zu entwickeln, was nicht mit dem Stück wirklich zu tun hat, um Wirkung zu erzeugen.
Herr Geha, Ihr wichtigster Komponist ist Robert Schumann. Den haben Sie mal als den Künstlertyp schlechthin bezeichnet. Und sehr despektierlich äußern Sie sich über Johannes Brahms. Über den haben Sie mal gesagt, das ist ein nostalgischer, fast reaktionärer Künstler. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass Sie sich Brahms Schöner Magellone gewidmet haben. Die ist gerade als CD rausgekommen. Martin Walser hat die Zwischentexte geschrieben. Und da gibt es eigentlich eine ganz schöne Geschichte dazu. Sie sehen mal von Dieter Borchmeier, lange Jahre Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, gefragt worden, ob sie nicht mal die Schöne Magellone singen. Und dann haben sie gesagt, singe ich nicht, nur wenn Walser die Zwischentexte schreibt. Haben Sie damals gemeint, mit dieser Äußerung, wischen Sie das Projekt vom Tisch, weil Sie sich nicht vorstellen konnten, dass Walser diese Texte tatsächlich schreibt?
Nee, es war nicht ganz so. Ich habe gesagt, ich mag die Tieck-Texte nicht. Also diese Geschichte von Tieck ist ja nicht lang. Aber sie wird trotzdem immer gekürzt, wenn man es damit aufführt. Und ich finde, es ist sinnvoll, es mit einem erzählenden Rahmen aufzuführen, denn die Gedichte sind eingestreut in diese Erzählung. Allerdings haben sie an sich keinen erzählenden Charakter. Wenn man die Gedichte nur so singt, dann sind sie zwar irgendwo ein Zyklus, aber man weiß nicht warum. Sie haben keinen dramaturgischen gemeinsamen Punkt, ohne dass man eben diese Erzählung dazu hätte.
Genau, Sie haben schon gesagt, das ist schnell erzählt. Es geht um die Liebe zwischen Peter von Provence, einem edlen Ritter, und Magellone, der Tochter des Königs von Neapel. Und die beiden müssen, wie es ja für einen Ritterroman typisch ist, eine Reihe von Prüfungen bestehen, bevor sie endlich heiraten können. Ja. Von sich aus hätten Sie das wahrscheinlich nie gesungen, oder?
Ja, doch. Es war sogar eigentlich der erste Zyklus, den wir als Studenten mit professioneller Anleitung wirklich studiert haben. Und ich finde diese Musik natürlich großartig, und dass ich so despektierlich über Brahms rede, hat natürlich in keiner Weise mit ihm als Komponist zu tun. Ich finde nur geschmacklich manches, was mir unangenehm ist. Und ich finde auch im Umgang mit dem Werk und Nachlass Schumanns, auch in der Beeinflussung von Clara Schumann, einiges, was mir sehr zuwider ist. Aber wie könnte ich als doofer Sänger einem so richtungsweisenden und einem der größten Komponisten irgendwas anlassen? Das würde ich nie so meinen.
Aber also reaktionär ist schon ein heftiges Wort, oder?
Naja, das ist er ja auch. Aber vor allem, was mich immer so ein bisschen betrübt, ist, dass einer, der so wahnsinnig belesen war wie Brahms, und eigentlich so eine Urteilskraft hatte wie er, dass der nicht bessere Gedichte grundsätzlich für seine wunderbaren Lieder ausgewählt hat. Und die Lieder sind ja fantastisch. Sie sind ein sinnliches Erlebnis, jedes einzelne. Und wenn da bessere Gedichte drunter liegen, das wäre mir schon sehr angenehm. Und auch bei der Magellone muss ich sagen, diese Gedichte sind, also ich finde, es knirscht so ein bisschen immer im Gebälk. Und dann muss man diese Geschichte dazu haben. Und ich finde diesen Fantasus, diesen Novellenzyklus, diese Novellensammlung von Tieck, aus der auch diese Novelle stammt, finde ich fantastisch. Und sind wunderbare Sachen drin, wie Treue Eckhart und diese ganzen Sachen. Aber gerade diese Magellone-Geschichte, die geht mir so auf die Nerven mit dieser betulichen Erzählung von Graf Peter und die Königstochter und ach, und er war so edel. Und das finde ich einfach schrecklich. Dieter Borchmeier sagt dann immer, du hast es bloß nicht kapiert, dass das so ironisch ist. Du nimmst es immer bare Münze. Aber mir erschließt sich diese Art der Ironie nicht. Ich glaube, so eine Ironie ist eine Ironie, die begreift ein Literaturwissenschaftler und sonst keiner. Und deswegen habe ich eben zu ihm gesagt, ich mache das nicht, nur mit einem anderen Text. Also was heißt mit anderem Text? Sage ich, naja, wenn ein Schriftsteller es umschreibt oder irgendwas Neues dazu schreibt. Man kann ja diese Gedichte eigentlich in alles einbetten. Man, irgendeine Geschichte, und dann kommen diese Dinge da rein. Muss man halt irgendwie schlau machen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und an wen denkst du? Also, ja, Walser zum Beispiel. Den finde ich immer so einen ironisierenden Ton. Und wenn man seine selbstgelesenen Bücher hört, dann hat es so eine Leichtigkeit im Anblick der ganzen Katastrophen, die er beschreibt, aber trotzdem immer leicht, und das würde mir gefallen. Und dann sind die ja befreundet und er hat ihn gefragt und er hat es gemacht. Wir haben es dann auch aufgeführt und so entstand das.
Ja, 2011 haben Sie gemeinsame Aufführungen mit ihm gemacht und jetzt ist das als CD herausgekommen. Ja, Martin Walsers Motiv war, der singt so toll, der Christian, ich möchte mal in der Nähe sitzen, wenn er singt. Ne? So war das doch, glaube ich.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Reise war toll und jetzt gibt es es halt als CD, ja.
Herr Geher, wie halten Sie es eigentlich mit dem Publikum? Das kann ja heute wirklich schwierig sein. Also früher haben die Leute gehustet, sie haben geraschelt, das tun sie heute auch noch. Aber jetzt haben sie auch noch Smartphones dabei und manchmal geht ein Handy los. Es gibt Künstler, die dann aufhören oder von der Bühne gehen. Gerade bei einem Liederabend ist das doch extrem störend. Wie gehen Sie damit um?
Also, dass es mich ganz kalt ließe, das wäre übertrieben. Vor allem, muss ich sagen, Husten, da denke ich mir immer, nicht, dass mich es ärgern würde, aber ich denke mir, erstens ist es so eine Respektlosigkeit den Nachbarn gegenüber und das macht mich dann nervös, wenn dann so eine Stimme, pst, pst, und wenn die sich da so gegenseitig anstacheln, das finde ich dann blöd. Aber noch was anderes mit dem Husten, wenn also gehustet wird, dann denke ich mir immer, es ist halt nicht so gut. Und entweder sind die Leute irritiert dadurch, dass es nicht so gut ist, wie es sein sollte, wie ich singe, oder sie haben sogar physiologische Abwehrmechanismen. Dass wenn einer so singt und dann räuspert sich jeder und denkt, ach, räusper dich doch mal da vorne auf der Bühne. So, das Gefühl habe ich. Aber was mir tatsächlich mal passiert ist, da haben Gerold Huber und ich eine Tournee mit Mahlerliedern gemacht und dann waren wir in Venedig im La Fenice, in dem legendären Theater, und dann hat mein dortiger Agent schon gesagt, du, muss fein nicht sein. Also fahr als Tourist, aber sag ich, wieso? Ist das kein gutes Theater? Doch, doch, aber ich möchte es. Dann habe ich gesagt, ja, es möchten alle, dann fahr hin. Also dann waren wir im Fenice und tatsächlich, wir haben also mit Lied eines fahren Gesellen angefangen und ich singe so die erste Phrase, wenn mein Schatz Hochzeit macht, und dann geht in der ersten Reihe so ein Handy los. Und ich habe mir gedacht, naja, kann ja jedem passieren. Ne? Und die hat aber nicht ausgeschaltet, sondern ist hingegangen.
Wahnsinn.
In der ersten Reihe, wirklich, ich hätte ihr die Hand geben können, so nah saß die an mir. Oder auch anderes machen. Aber jedenfalls, dann ist die hingegangen und hat gesagt, ah, ciao. Und dann hat sie aufgelegt. Also ich hätte sie erwürgen können. So eine Frechheit. Aber
haben Sie weitergesungen?
Ich habe weitergesungen, aber es war wirklich die Ausnahme. Ansonsten mit diesen Handyzeugs, das passiert halt. Ich finde das nicht so schlimm.
Aber Sie merken schon, wenn es ein gutes Publikum ist, oder? Das kriegen Sie doch zurück,
ja,
oder nicht?
Ja, aber man kann ja nicht darauf hoffen, dass es ein gutes Publikum ist. Genauso können die sagen, naja, heute haben Sie aber einen guten Abend. Das ist ja nie eine Person. Ich finde, man kann eine Ansammlung von Menschen eigentlich für nichts verantwortlich machen. Ich habe damit genauso zu kämpfen, wie ich mit mir selbst zu kämpfen habe. Dass ich auf der Bühne stehe und denke, ach, war das jetzt scheußlich, wie ich gesungen habe? Oder war das ein Drecksturm? Und war das wieder daneben? Oder warum gelingt es nicht? Und jetzt habe ich den Text vergessen. Und ach, ich bin so eine Pflaume. Mit sowas hat man auch zu kämpfen. Und das ist die Natur der Sache.
Aber Ihre Wahrnehmung stimmt dann nicht unbedingt mit der Wahrnehmung des Publikums zusammen, ne?
Natürlich nicht. Aber die Wahrnehmung des Publikums ist ja auch eine ganz heterogene. Also das ist einer der ganz wichtigen Punkte, finde ich. Eine konsistente Meinung über ein Ereignis an einem Abend oder einem Konzertereignis kann es gar nicht geben und soll es ja auch nicht geben. Und eine Bekannte von mir hat dann gesagt, eigentlich, wenn sich die Darsteller immer so gepiesackt fühlen von Kritikern, was ich gar nicht so empfinde, aber dann sollen sie doch selbst die Kritiken schreiben. Das wäre doch das Allergescheiße. Aber es ist natürlich totaler Unsinn. Da würde man auch nur Käse schreiben. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie es wirklich war. Der Kritiker gibt zu lesen, wie es auf seinem Platz war und so, wie er das halt in dem Moment auffassen konnte und wollte. Aber ein etwas objektiv Abbildendes ist es nicht.
Sie sind ja, ich sag jetzt mal, von der Kritik sehr verwöhnt worden. Also ich habe unglaublich viele enthusiastische Kritiken über Ihre Liederabende und Opernauftritte gelesen. Wenn dann doch etwas kommt, was kritisch ist, verletzt Sie das?
Ja, eigentlich schon. Und verständlicherweise. Aber ich habe das jahrzehntelang so praktiziert, dass ich dachte, wenn es nicht so toll ist, dann versuche ich zu verstehen, was damit gemeint ist. Manchmal dauert es ein bisschen, bis man es versteht, aber dann versteht man es doch irgendwie. Und dann kann ich davon was lernen und was besser machen. Bis es dann im letzten Jahr ein paar Mal dazu kam, dass Kritiken etwas geschrieben haben, was ich als unter der Gürtellinie empfand. Und dann habe ich mir gedacht, ich will es nicht mehr. Zum Beispiel hat auch beim Salzburger Festspielen, da hat eine Agentin, die Sänger vertritt, und zwar nicht wenige, die Sänger vertritt, hat eine Kritik geschrieben. Und dann hat sie drüber geschrieben, singt er schon oder markiert er noch? Und dabei habe ich da überhaupt nicht markiert bei dem Abend. Also das fand ich so widerwärtig, dass ich mir dachte, hier liegt die Motivation woanders als in der versucht gerechten Beurteilung eines Abends. Und dann habe ich mir gedacht, abgesehen davon muss ich eigentlich sagen, dass die guten Kritiken vielleicht sogar noch schwieriger zu verdauen sind. Denn die reiben sich so wie so ein Graphitstaub als Gift in die Haut. Das kriegt man nie mehr raus, nur ganz langsam raus. Und dieses süße Gift, gemocht zu werden, das hat immer, bei mir zumindest, hat es noch so als Nebenwirkung, dass man das eigentlich gerne so erhalten möchte. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr hier einer Sache nachlaufen. Ich bin etabliert genug, dass ich jetzt irgendwie mein Leben fristen werde, schätze ich, hoffe ich. Und ich kann mich nicht mehr so abhängig machen von Meinungen, die mir lange geholfen haben, das muss ich sagen. Also vor allem die schlechten Kritiken, ich habe davon sehr viel gelernt. Aber jetzt will ich es nicht mehr, Entschuldigung.
Bei den Liederabenden ist Ihr ständiger Partner Gerold Huber. Ja. Und Sie gelten ja schon als so eine Art Gesamtkunstwerk. Und Ihre Agentin hat auch mal gesagt, dass sie oft Anfragen von namhaften Pianisten bekommt, die mit Ihnen arbeiten wollen, aber Sie bleiben bei Gerold Huber. Jetzt haben Sie doch eine Ausnahme gemacht. Sie haben kürzlich in dem neuen Pierre Boulez-Saal in Berlin mit Daniel Barenboim die Winterreise aufgeführt. Mhm. Das muss doch wie Fremdgehen für Sie gewesen sein, oder?
Ja, so ein bisschen schon.
Wie war das denn? Plötzlich ein anderer Pianist, zum ersten Mal?
Nein, nicht zum ersten Mal. Ich habe schon auch mit anderen Pianisten immer wieder was gemacht. Aber es ist schwierig in vielerlei Hinsicht. Also das eine, man kann nicht so viel proben, dass man einfach so automatisch zusammen wäre. Das heißt, agogisch zusammenklingend wäre. Wobei das beispielsweise im Vergleich zum Klavierduo ja noch ganz einfach ist. Denn Klavier hat ja einen sehr markanten Anschlag, der Einschwingen. Vorgang ist sehr klein und beim Sänger ist der Einschwingvorgang denkbar groß, wie bei einer Klarinette, es dauert ewig. Also insofern ist das rhythmische Zusammensein gar nicht so schwierig wie bei anderen. Und dann ist es oft so, dass man etwas erlebt, was man denkt, ach, das ist aber spannend, das möchte ich jetzt wieder und so. Aber aus meiner Erfahrung muss ich sagen, es ist nichts Substanzielles, das hat was Akzidentelles, was halt so in Zukunft was irgendwie reizt, aber was man wirklich nicht braucht. Also für mich ergibt sich keinerlei Vorteil, aber natürlich finde ich Daniel Barenboim eine unglaubliche Figur, wahnsinnig spannend und ein unglaublicher Musiker, ist ja eh klar. Aber ich muss sagen, dem Herrn Huber macht in diesem Bereich auch niemand was vor. Also er schleppt kein Defizit mit sich herum. Deswegen besteht kein Anlass für mich, hier irgendwo fremd zu gehen. Was allerdings an dieser Sache auch wichtig war, das ist natürlich ein großes Ereignis und ich habe das als Ehre empfunden, dort eingeladen zu werden bei dieser Eröffnungswoche, eben mit Barenboim zweimal die Winterreise zu singen und es ist ja auch kein wirkliches Fremdgehen. Es war toll und ich finde ihn großartig und er ist, wenn man ihn erlebt mit diesen vielen Sprachen und mit diesen Fertigkeiten und ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt, es gibt wahrscheinlich keinen, der so viel Musik wirklich aufgeführt hat. Das ganze Klavierwerk, die Kammermusik, die mit Klavier ist, die ganzen Opern, das ganze symphonische Repertoire, der kennt ja im Grunde alles außer Streichquartett. Das hat er nicht gespielt. Oder irgendwie so ein Bläseroktett, da hat er auch nicht mitgespielt. Aber ansonsten hat er alles gemacht und ist von einer so rastlosen, aber ökonomisch ausgewogenen Produktivität. Also ich finde es faszinierend. Ich bin froh, ihn zu kennen. Und deswegen habe ich damit gemacht.
Herr Gerhard, gibt es Ziele? Sie haben zum Beispiel noch nicht in Bayreuth gesungen.
Ja, stimmt.
Würden Sie gerne?
Ach, ich weiß nicht. Also ich würde natürlich gerne diese Akustik kennenlernen. Aber bloß um zu sagen, ich habe in Bayreuth gesungen, nicht. Und vor allem, dass ich da so viele Sommermonate hingebe und in Franken lebe, was so ähnlich ausschaut wie Niederbayern, da bin ich doch dann lieber gleich zu Hause. Also wenn sich was ergibt, was sinnvoll ist, und ich wurde auch mal für eine Rolle gefragt, die ich allerdings nicht singen möchte, dann mache ich es vielleicht, aber es muss nicht sein. Jeder Mensch kann sich irgendwelche Defizite ausdenken. Ich habe zum Beispiel auch nie an der Met gesungen. Muss ich sagen, das wurmt mich ein bisschen mehr. Oder das würde ich deswegen gerne mehr machen, weil ich einfach so gerne in New York bin und weil ich dann länger dort wäre. Aber jetzt habe ich ein anderes Projekt dort mit Kammermusik, so szenisch. Dann bin ich auch ein paar Wochen dort. Das ist auch schön. Also man kann immer irgendwelche Defizite in seinem Leben finden, die einen ärgern. Aber ich glaube, keinem muss es oder wird es gelingen, alles sinnvollerweise abzudecken, was an Möglichkeiten theoretisch da wäre.